Linde Werra war mit seiner direkten Lage an der Werra von jeher ein Dorf an der Grenze. Vor über 1000 Jahren trennte der Fluss den eichsfeldischen Teil des Kurfürstentums Mainz von Hessen, später dann von Preußen und Hessen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlief hier die Demarkationslinie der amerikanischen und der sowjetischen Besatzungsmacht. Mit der Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 wurde die Demarkationslinie zur innerdeutschen Grenze. Für die Einwohner von Linde Werra folgten Jahrzehnte der Isolation. In den Anfangsjahren prägte noch ein einfacher Stacheldrahtzaun das Erscheinungsbild des Ortes. Später jedoch riegelten hochtechnisierte Grenzanlagen den Ort ab. Josef Kepler kam in den 60er Jahren als junger Lehrer ins Grenzgebiet nach Linde Werra und fand hier sein persönliches Glück, obwohl sich das Leben nicht einfach gestaltete. Seine ersten Eindrücke schildert er wie folgt.
Das war für mich ein neues Erlebnis, die Grenzanlagen zu sehen, die 1964 schon bestanden aus einem doppelten Stacheldrahtzaun und natürlich auch der Grenzordnung, die nicht jedem gestattete, nach Linde Werra zu kommen. Und auch für mich war es erst ein monatelanger Werdegang, dass ich eine Zuzugsgenehmigung bekam, vorher einen Passierschein und mit diesem Passierschein hier einreisen und auch hier wohnen durfte. Anschließend aber war ein Stempel im Personalausweis, der für dieses Gebiet, weil es eben der Schutzstreifen war, ein roter war, während das 5 Kilometer Sperrgebiet einen blauen Stempel im Personalausweis vorsah. Mit diesem roten Stempel im Personalausweis öffneten sich dann die Schlagbäume, nachdem man den Ausweis den Volkspolizisten bzw. den Grenzsoldaten ordnungsgemäß vorgezeigt hatte.
Die Zeit der Abgeschiedenheit begann für die Einwohner von Linde Werra schon viel früher. Mit der Sprengung der Werra-Brücke kurz vor dem Kriegsende 1945 war die Verbindung zu den Dörfern und Städten in Hessen unterbrochen. An einen zügigen Wiederaufbau war nicht zu denken, und so stellte eine Fähre die Verbindung zum anderen Werra-Ufer her. Durch den sogenannten kleinen Grenzverkehr konnten die Einwohner in den Nachbarorten arbeiten gehen und ihre Felder bestellen. Im Mai 1952 wurden sämtliche Verbindungen unterbrochen und der Fährbetrieb eingestellt. Mit der Ausweisung der Schutz- und Sperrzone wurde der Ort sowohl gegen Westen als auch innerhalb der DDR abgeriegelt. Schlagartig wurden die Grenzposten verstärkt und die Kontrollen verschärft. Von besonderer Härte waren die unter dem Decknamen Aktion Ungeziefer angeordneten Zwangsaussiedlungen. Aus dem Bereich der Sperrzonen sollten die Personen ausgewiesen werden, die wegen ihrer Stellung zur Gesellschaft eine Gefährdung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung darstellten. Auch die mit den betroffenen Personen in Gemeinschaft lebenden Angehörigen waren von der Zwangsaussiedlung betroffen. Manfred Sippel, heute Bürgermeister von Linde Werra, wurde als Kind mit seiner Familie aus dem Ort ausgewiesen.
Ich war 12 Jahre alt und ich war in der Schule. Und ein Bekannter von mir gegenüber wohnt, eine Familie Brill, die holten mich dann aus der Schule raus und haben gesagt, du solltest sofort nach Hause kommen. Mein Vater und meine Mutter wären sehr aufgelöst, sie hätten was Schlimmes erfahren. Und dann bin ich nach Hause gekommen und da saßen meine Eltern hier drin am Tisch. Und draußen vorm Haus standen 2 größere LKWs. Daneben stand dann noch ein kleinerer Wagen. Und da waren einige Herren da, die mit Schlapphüten und damit mit Ledermänteln und so weiter da rumliefen. Und dann bin ich dann rein. Und meine Eltern und meine Bekannten, die hier waren, die Familie Brill, die waren inzwischen auch hier mit dabei. Und noch ein paar andere, die davon konfrontiert waren, aber nicht ausgesiedelt werden sollten. Meine Eltern, die waren froh, dass sie die hatten und die haben dann alles zusammengepackt, was zusammenzupacken war. Und mehr wie was auf diese 2 LKWs draufging, durften wir ja nicht mitnehmen. Das waren also das Nötigste, wollen wir so sagen. Mein Vater, der hatte zwar keinen Nervenzusammenbruch bekommen, aber der war völlig abwesend. Der war also schon 53 Jahre alt, wo ihm das passierte. Und sein Lebenswerk war ja nun dieses Haus hier, das hatte er in 28 gebaut und musste sich vieles absparen und hatte dabei einen kleinen Lebensmittelladen mit aufgebaut, einen sogenannten Kolonialwaren. Und er hat sich da sehr bemüht, auch dieses Geschäft zum Laufen zu bringen. Und jedenfalls die Situation hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon zugunsten des Finanziellen also gebessert. Er konnte beides halten und hatte versucht, auch seinen Laden hier auszubauen. Eines Tages kam dann von oben her von der Politleitung wer hierher und hat meinem Vater das Angebot unterbreitet, den Laden zu verstaatlichen. Und ihn dann zwar als Geschäftsführer zu lassen, aber im eigenen Haus praktisch als Angestellter. Und das hat mein Vater abgelehnt und hatte sich dazu hinreißen lassen, eine Äußerung zu bringen, so ungefähr. Die haben ja noch nicht mal die Möglichkeit, uns hier mit den nötigsten Grundnahrungsmitteln zu beliefern. Und jetzt wollen sie mir den Laden wegnehmen, wo ich mich selber bemühe. Und da kommt da nichts dabei raus. So ungefähr hat er sich dann ausgedrückt. Und das war wahrscheinlich auch sein Todesurteil. In diesem Falle mit der Zwangsaussiedlung. Er wurde dann als nicht republikfreundlich angesehen. Und dann hat man den Schlussstrich gezogen und hat meine Familie dabei Nacht und Nebel ausgesiedelt.
Völlig anders stellte sich die offizielle Lesart dar. Zu den Schutzmaßnahmen an der Demarkationslinie wurde in einer Meldung des Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes am 18. Juni 1952 verkündet:
Die Bevölkerung der an der Demarkationslinie mit Westdeutschland liegenden Kreise hat allerorts den Beschluss der Deutschen Demokratischen Republik vom 26. Mai 1952 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verteidigung der demokratischen Errungenschaften des Volkes vor den Anschlägen feindlicher Elemente, die in das Gebiet der Republik aus Westdeutschland eingeschleust werden, mit großer Genugtuung aufgenommen. In der letzten Zeit werden jedoch durch feindliche Elemente verleumderische Gerüchte in Umlauf gesetzt, wonach aus den Ortschaften, die in dem 5-Kilometer-Streifen liegen, eine Massenaussiedlung von Einwohnern durchgeführt werden soll. Die Haltlosigkeit und der feindselige Charakter dieser Gerüchte sind offensichtlich. Wie aus wohlunterrichteten Kreisen verlautet, sind keinerlei Aussiedlungen vorgesehen.
Seltsam und befremdlich mutet es an, dass die Zwangsaussiedlungen zum Zeitpunkt der Meldung bereits in vollem Gange waren. Insgesamt 423 Personen aus dem Kreis Heiligenstadt waren zur Ausweisung vorgesehen. Die Abteilung Pass- und Meldewesen der Volkspolizei Thüringen vermeldet am 1. Juli 1952, dass 336 Personen tatsächlich ausgesiedelt und 137 Personen illegal abgereist sind. In den Folgejahren wurde die innerdeutsche Grenze fortlaufend ausgebaut. Neben dem Ausbau der Grenzanlagen bestimmte die Grenzordnung das Leben der 250 Einwohner von Lindewerra. Eine Fülle von Vorschriften war einzuhalten. Dennoch fanden die Einwohner eigene Wege, damit umzugehen. Und jenseits aller Vorschriften gab es auch Lichtblicke im menschlichen Miteinander. Josef Kepler schildert die Situation in Lindewerra.
Diese Grenzordnung sah unter anderem vor, dass es keine sogenannte Kontaktaufnahme geben durfte zwischen den Einwohnern diesseits und den hessischen Bürgern jenseits der Grenze. Man durfte über den Zaun nicht sprechen und auch nicht winken. Das wurde natürlich nicht immer eingehalten, wenn man beispielsweise wusste, dass Verwandte auf der anderen Seite der gesprengten Brücke standen, wurde natürlich auf dieser Seite in den Gärten Aufstellung genommen und Blickkontakt zu den Verwandten auf der anderen Seite der Werra gesucht. Und wenn man sicher war, dass man nicht beobachtet wurde, wurde natürlich auch gewunken und ansonsten betrachtete man sich gegenseitig mit guten Ferngläsern und konnte da sogar Worte vom Munde ablesen, die man nicht laut sagen musste. Das Bemerkenswerte war, dass sich ein recht kameradschaftliches Verhältnis zwischen den Einwohnern und den Grenzsoldaten entwickelte. Die Grenzsoldaten waren in der benachbarten Kaserne in Walhausen stationiert. Das waren alles junge Männer, die dort ein Jahr ihres anderthalbjährigen Grundwehrdienstes verbrachten. Und diese 18 bis etwa 25-jährigen Männer sahen sich natürlich auch im Dorf um und einige von ihnen sind noch heute Einwohner in Lindewerra oder auch in Walhausen. Ihre Liebe fiel hierher und sie heirateten. Einwohnerinnen unseres Ortes blieben selbst hier oder nahmen die junge Frau mit in ihren Wohnort nach Berlin, Dresden, Leipzig oder Rostock. Und ich kann mich an ein besonders schönes Erlebnis erinnern. Im Jahre 1987, also 2 Jahre vor der Grenzöffnung, hielten wir im Kirmesumzug unmittelbar an der gesprengten Brücke an, weil sich auf der anderen Seite Einwohner von Oberrieden befanden, die uns zuwinkten und zuriefen. Und dann wurde von der Blaskapelle extra dort angehalten und es wurde verbotenerweise ein Ständchen gespielt, aber es nahm niemand Anstoß daran, weil es nicht so deutlich sichtbar war, dass es eben nun unbedingt für die andere Seite bestimmt war. Aber es war hörbar und symbolträchtig.
Nach der Fertigstellung des Streckmetallzaunes im Jahr 1972 stellten sich gewisse Erleichterungen für die Einwohner ein. Die Einreise in das Grenzgebiet blieb jedoch bis zur Grenzöffnung 1989 ein umständliches Verfahren.
Wenn jemand nach Lindewerra zu Besuch kommen wollte, dann war das erstmal generell nur für Angehörige möglich. Alle mussten natürlich vorab einen Antrag stellen. Das heißt also, Einreicher eines Passierscheinantrages war dann der Bürger, der in Lindewerra wohnte. Das verbesserte sich in den letzten DDR-Jahren etwas, dass direkte Familienangehörige einen Passierschein für ein halbes Jahr genehmigt bekamen. Zuvor waren das 4 Wochen gewesen und jedes Vierteljahr nur ein Passierschein. Und trotzdem musste man auch für unmittelbare Familienangehörige eine Begründung niederschreiben, warum denn dieser Besuch sich erforderlich mache.
Mit dem Fall der Mauer im Jahr 1989 richteten sich die Augen der Welt auf Berlin. Doch die große Erleichterung über die Grenzöffnung spiegelte sich in allen Dörfern und Städten wider, die an der innerdeutschen Grenze lagen. Josef Kepler erzählt:
Wir können von Glück reden. Wir können sehr froh sein. Wir sind auch gerade als Grenzbewohner sehr glücklich, dass es den Zaun, dass es die Grenze nicht mehr gibt. Und es möchte auch niemand wieder die Situation oder auch die Zeichen der Teilung haben. Und für uns als unmittelbare Grenzbewohner ist das Miteinander, auch gerade mit unseren hessischen Nachbarn, ein ganz bemerkenswert gutes. Es gab auch Bestrebungen, wenigstens symbolhaft Stücken des Grenzzaunes zu erhalten. Aber die meisten Einwohner wollten ganz einfach nichts mehr davon sehen. Sie wollten nicht daran erinnert werden. Wenn man das heute natürlich sieht, kann man vielen, die mit dieser Zeit nichts mehr zu tun haben oder nach dieser Zeit geboren wurden, natürlich nur noch schwer erklären, wie es damals tatsächlich hier aussah. Mit diesem Zaun, mit Panzersperrgraben, mit den gewaltigen Beobachtungstürmen oder auch mit anderen Teilen dieser Sperranlagen. Wenn ich den 9. November als Tag der Grenzöffnung genannt bekomme, dann muss ich natürlich sagen, der 9. November war für uns kein Tag der Grenzöffnung. Ganz im Gegenteil, wir haben hier, obwohl unmittelbar an der Grenze, davon überhaupt nichts mitbekommen. Erst am nächsten Tag, also am 10. November, als dann die ersten Nachrichten über Rundfunk und Fernsehen hereinkamen, hörten wir, dass in der Nacht schon mehr oder weniger die Grenzöffnung vollzogen worden war, auch in unserer Nähe am Grenzübergang zwischen Worbis und Duderstadt, also in Teistungen. Aber bei uns war noch relativ Ruhe. Diese Ruhe setzte sich unter Aufrechterhaltung des gesamten Grenzregimes bis zum Sonnabendnachmittag, also bis zum 11. November 1989 fest. Kurz vor 14 Uhr öffnete sich der Schlagbaum vor unserem Nachbarort Walhausen und die völlig verunsicherten Grenzer, die zuvor den Befehl gehabt hatten, niemanden in das Grenzgebiet hineinzulassen, öffneten diesen Schlagbaum und ließen dann die Autokarawanen in dieses Grenzgebiet hinein. Und das Feiern dieser Grenzöffnung hatte dann in Lindewerra noch einen besonderen Anlass. Wir hatten zufälligerweise am Sonntag, dem 12. November, Kirmesnachfeier auf dem Gemeindesaal und wir zogen dann gemeinsam vor die Brücke mit dem Beobachtungsturm der Grenztruppen und dort wurde für uns die Grenzöffnung mehr oder weniger vollzogen, indem wir dort den Choral »Ich bete an die Macht der Liebe« intonierten und viele hatten dann doch feuchte Augen bekommen, als dann auch auf der anderen Seite der Werra, also unsere hessischen, unsere Oberrieder Nachbarn, ein großes Transparent entrollten mit der Inschrift »Deutschland, einig Vaterland«.